Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Heute, die Preise steigen und das wird so bleiben. Ja, sorry, schlechte Nachrichten. Deshalb gibt's heute mal ganz einfach und ganz oldschool einige handfeste Tipps, dank derer wir an der Kasse vielleicht nicht mehr ganz so oft in Ohnmacht fallen. Und natürlich gehen wir auch der Frage nach, wer ist denn nun schuld an den aktuellen Lebensmittelpreisen? Hersteller, Lieferanten, die Rohstoffpreise oder auf der anderen Seite Supermärkte und Discounter? Macht sich hier überhaupt jemand die Taschen voll auf unsere Kosten? Stichwort Mitnahmeeffekt oder ist das doch zu einfach gedacht? Was wissen wir nach über 2 Jahren Preissteigerungen? Darüber spreche ich mit der Verbraucherschützerin Britta Schautz. Los geht's! Hallo, Frau Schautz.
Hallo.
Hallo nach Berlin. Sie sind Verbraucherschützerin dort in der Verbraucherzentrale in Berlin und Expertin für Ernährung und Lebensmittel. Bevor wir gleich über die ganz aktuellen Meldungen sprechen, angeblich ist das Lebensmitteleinkaufen ja billiger geworden, liest man, gemerkt habe ich es jetzt noch nicht, da reden wir gleich drüber. Was haben Sie in Ihrem Alltag als Verbraucherschützerin so die letzten 2 Jahre erlebt? Was erzählen Menschen Ihnen aus Ihrem Alltag, wenn es um so etwas Alltägliches eben geht wie Lebensmittel einkaufen?
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Und wir haben ja auch unterschiedliche Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich melden. Also ganz anekdotisch kann ich mal erzählen, hatten wir einen, der ist auch seit kurzem, war dann Bürgergeldempfänger, hatte aber 4 Meerschweinchen. Die hat er sich noch vorher zugelegt. Und die essen jeden Tag eine Gurke. Und auf einmal kostete diese Gurke 2,10 Euro. Da hat er sich gefragt, ob da Goldstaub drauf ist. Natürlich ist das dann schwierig, wenn man erst seinen Job verliert und dann auch noch quasi überlegen muss, muss ich denn eigentlich vielleicht meine Meerschweinchen abgeben? Aber wir haben auch Menschen, die sagen, Mensch, ich spare schon mein ganzes Leben, weil ich einfach einen schlecht bezahlten Job habe und jetzt kann ich mir die einfachsten Lebensmittel nicht mehr leisten. Wir wissen ja auch aus Umfragen, einige Menschen sagen, sie sparen an Mahlzeiten. Sie essen wirklich eine Mahlzeit weniger, da sie zum Beispiel ihre Kinder ernähren müssen oder andere Angehörige. Und das ist natürlich total bedrohlich, weil gerade Menschen, die sowieso schon wenig Geld in der Tasche haben, die haben auch ein höheres Risiko für ernährungsmitbedingte Krankheiten. Und das heißt, wir haben hier wirklich eine Spirale, sodass das nochmal schlimmer wird. Und wir merken einen ganz starken Anstieg an Beschwerden, wenn es um Preise geht oder um Mogelpackung. Hatten wir in den Jahren vor 2021 so vielleicht 2% der Beschwerden und Anfragen zu Preisen, waren es letztes und dieses Jahr 25%. Und das ist natürlich, man merkt, dass das Geld echt nicht so locker sitzt.
Wenn Sie so mittlerweile schwerwiegende Folgen ansprechen, also Menschen sparen an Mahlzeiten in Deutschland, die das vor 2, 3 Jahren sicherlich von sich selber nicht gedacht hätten. Was denken Sie in dem Augenblick, wenn Sie solche Geschichten hören, auch angesichts von so öffentlich ausgetragenen Streits zwischen Lebensmittelhändlern und Lebensmittelherstellern und es geht um Preise und dann machen Leute wie ich dann auch mal lustige Schnäppchenjägerbeiträge, aber dahinter ist so etwas viel Ernsteres mittlerweile entstanden. Wie geht's Ihnen damit?
Also mir macht das total Sorgen. Einfach, wir leben in einem wirklich reichen Land, wenn man das mal mit anderen Ländern auf der Welt vergleicht. Und es gibt hier Menschen, die müssen jeden Cent 2-mal umdrehen, gerade wenn es ums Essen geht, weil auch die Mieten sehr hoch sind und so weiter. Und dass die sogar an Mahlzeiten sparen müssen, während auf der anderen Seite Handel und Hersteller wirklich Kämpfe austragen, wo es um ein paar Cent geht, die sich dann aber natürlich auf die große Menge riesig auswirken. Und wenn wir wissen, dass, es sagen ja jetzt zum Beispiel auch einige Experten, haben sie ausgerechnet, dass wir schon einen Übergewinn haben bei diesen Herstellern und den Händlern. Dass nicht alles nur durch zum Beispiel höhere Rohstoffkosten oder eine höhere Löhne, also dass es nicht nur darauf zurückzuführen ist, sondern dass sich vielleicht auch noch jemand anders die Taschen voll macht. Gerade dann ist es noch viel, viel bedrohlicher.
Ja, um da mal einen Eindruck zu geben, Mitte März hat das Handelsblatt dazu einen langen Artikel veröffentlicht. Letztlich ist man dort auch der Frage nachgegangen, wer verdient denn jetzt gerade richtig viel an den gestiegenen Preisen? Oder scheint uns das nur so, weil wir eben mehr zahlen? Und das Handelsblatt hat zusammengefasst, dass beispielsweise Beiersdorf, der Nivea-Hersteller, 2023 43% höhere Gewinne als 2020 hatte. Coca-Cola fast 40% und Milka-Hersteller Mondelez 28%. Bei Nestle sind es 11%. Das sind jetzt mal so die ganz nüchternen Zahlen, verglichen mit 2020. Gleichzeitig erklären diese Unternehmen das alles wie Sie schon sagten, mit teilweise gestiegenen Rohstoffpreisen. Experten von außen wiederum sagen, ja, da wird gerade viel Geld verdient. Auf der anderen Seite solle man nicht vergessen, aufgrund der verschiedenen Krisen, also Corona bis Krieg, hätte man auch manche Prozesse optimiert in den Unternehmen. Das heißt, man hätte wirtschaftlich einfach sich anders aufgestellt und sei dadurch effizienter geworden. Was halten Sie von solchen Erklärungen?
Ja, also es ist ja möglich, dass man sich da effizienter aufgestellt hat, aber ob das dann in wirklich so krassen Gewinnmaximierungen resultieren kann, über 40%, das würde ich doch mal sehr in Frage stellen. Denn wir wissen ja auch, dass zum Beispiel, wenn Preise mal höher werden, für Lebensmittel zum Beispiel, dass sie eigentlich nicht wieder auf das Normalniveau zurückkommen. Selbst wenn sich die Lage entspannt hat, wenn es zum Beispiel mal eine Missernte gab und dann haben wir am Weltmarkt wieder mehr von diesem Rohstoff, dann entspannt sich der Preis nicht genau so, wie er es könnte. Einfach, weil natürlich die Unternehmen sehen, ah, wunderbar, da kann ich noch mal ein bisschen Gewinn bekommen. Und wir wissen ja, in Deutschland ist gerade bei Lebensmitteln, sind die Gewinnmargen im Lebensmitteleinzelhandel sehr, sehr klein. Die Deutschen gucken total auf den Preis. Wir sind die Discounter-Weltmeister. Und wenn es dann so eine Situation gibt, dann wird natürlich geschaut, wo kann ich am meisten Geld bekommen? Und ich denke, genau diese Situation haben wir hier. Man geht ja davon aus, dass etwa Hersteller und Händler sich jeder etwa 5% mehr gerade noch vom Kuchen abschneiden. Und dadurch, dass wir überhaupt keine Transparenz haben, wer bekommt jetzt eigentlich wie viel von dem Ladenpreis, was da steht, ist es halt total schwer zu sagen, ist dieser Preis angemessen oder eben auch nicht.
Wie könnte man denn so eine Preistransparenz herstellen und einfach veröffentlichen, wie ein Preis tatsächlich zustande gekommen ist?
Das, was wir bisher haben, sind Erzeugerpreise und Verbraucherpreise. Aber da ist ja noch zum Beispiel der Handel dazwischen oder auch Lieferanten oder Ähnliches. Das heißt, das fehlt uns in der Lieferkette. Für Milch zum Beispiel haben wir aber so eine Preistransparenz. Das wird von einem Forschungsinstitut jedes Jahr ermittelt. Da kann man das genau sehen. Und es gibt zum Beispiel in Frankreich eine Preistransparenzstelle. Da wird nochmal deutlich mehr erfasst als bei uns, nicht nur Erzeuger- und Verbraucherpreise, sondern auch die Margen. Und da kann man die Preisbildung besser verstehen. Und wenn ich zum Beispiel als Politiker dann diese Preise sehe und gleichzeitig merke, okay, vielleicht die Bevölkerung, die kann sich gerade nicht so gut ernähren, könnte man da natürlich nachsteuern und sagen, wir greifen hier ein. Ist natürlich dann wirklich eine große Maßnahme, aber schon alleine diese Preistransparenz wäre total sinnvoll.
Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hersteller oder auch Händler davor dann ein bisschen Angst hätte, diese Transparenz herzustellen. Unter anderem, weil Sie haben es eben schon angesprochen und das IFO-Institut bestätigt es. Dort sagt der Handelsexperte Hudetz, Preise sinken in der Regel nicht, sondern bleiben auf hohem Niveau. Ich glaube, übersetzt könnte man sagen, wenn die Kundinnen und Kunden sich einmal dran gewöhnt haben, warum sollte man ihnen denn dann wieder den Preis reduzieren? Umso überraschender die Nachricht diese Woche, das Statistische Bundesamt hat veröffentlicht, nicht nur die Inflation sinkt, sondern angeblich sinken jetzt auch die Lebensmittelpreise. Man muss dazu sagen, die sind auch viel stärker gestiegen in den letzten Jahren als die Inflation selbst. Trotzdem, das wirkt ja erstmal wie eine gute Nachricht und manche Kolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel im Redaktionsnetzwerk Deutschland, haben jetzt da sogar getitelt, der Supermarkteinkauf wird günstiger. Kommt das nur mir so vor oder ist so eine Schlagzeile etwas voreilig und etwas zu freihändig interpretiert?
Ja, ich finde es auch ein bisschen voreilig, einfach weil wir das jetzt im Portemonnaie noch gar nicht wirklich merken würden. Also ich glaube nicht, dass der Einkauf diese Woche wirklich signifikant günstiger ist als der letzte Woche. Denn wir haben jetzt den Vergleich nur mit dem Vorjahresmonat, das heißt mit dem März 2023. Und im Gegensatz dazu haben sich die Lebensmittelpreise jetzt entspannt. Aber dieser Preisanstieg, der ging ja schon viel früher los. Das war ja im Jahr 2021 etwa, dass die Lebensmittel auf einmal deutlich teurer wurden. Und über diesem Preisniveau sind wir immer noch. Also ich konnte es jetzt nicht ganz genau sehen für alle Lebensmittelgruppen, aber bestimmt 20% drüber sind wir immer noch. Und in der gleichen Zeit sind ja auch zum Beispiel Energiekosten gestiegen, vielleicht auch Mieten gestiegen. Gerade in Berlin hier ist das ein Riesenthema immer. Und die Löhne sind im Vergleich nicht so stark gestiegen. Das heißt, ja, erstmal eine Nachricht, die okay ist, aber die jetzt nicht Entwarnung geben sollte.
Es könnte allerdings für viele Menschen ja wie eine Entwarnung wirken oder zu so einem kleinen Durchatmen führen. Boah, endlich mal nicht mehr mit Angstschweiß an der Kasse, selbst beim Discounter. Ich habe mir mal die Excel-Tabelle von Statista, also dem Statistischen Bundesamt, runtergeladen, weil ich genauer sehen wollte, welche Lebensmittel denn plötzlich billiger geworden sind, ohne dass ich es gemerkt habe. Und es gibt einige Beispiele. Also im Vergleich zum Januar, das sind ja immer erst die Februarzahlen, und im Vergleich zum Januar ist beispielsweise Mehl 5,1% billiger geworden oder Vollmilch 10,9%. Was haben wir hier noch? Gemüse ohne Kartoffeln, frisch oder gekühlt, minus 13,7%. Daran, dass ich hier zwischendurch stocke, merkt man aber schon, so eindeutig ist die Liste nämlich nicht. Die ist zwar sehr lang, aber sehr viele Minuszeichen sehe ich dort in Wahrheit nicht im Vergleich Februar zu Januar 24. Andere Beispiele sind nämlich, Olivenöl ist mal eben 50,8% teurer geworden, Schokolade 12,8%, Speiseeis 15,9% oder Frucht- und Gemüsesäfte 17,5%. Nochmal, das ist jeweils teurer und nicht billiger. Was sagen uns dann jetzt solche Nachrichten, dass der Lebensmitteleinkauf billiger wird, wenn man doch sehen kann, sogar statistisch nachgewiesen, es stimmt so überhaupt nicht.
Ja, die Zahlen sorgen bei mir jetzt auch noch nicht für eine riesige Entspannung, gerade wenn es um Menschen mit geringem Einkommen geht. Natürlich kann es jetzt sein, dass einige Menschen einen günstigeren Einkauf haben. Das kommt immer so ein bisschen aufs eigene Einkaufsverhalten an. Wenn ich zum Beispiel wirklich ein passionierter Milchtrinker bin, dann mag es jetzt günstiger geworden sein, aber bei anderen Lebensmitteln wird es nicht so sein. Und von daher sieht es für mich auch erstmal noch nicht nach Entspannung aus. Klar, manche Lebensmittel braucht man häufiger. Da ist es natürlich super, wenn dann einfach die Preisdifferenz da ist. Manche Lebensmittel braucht man seltener, wie zum Beispiel Olivenöl. Aber ich kann mich jetzt ja auch nicht darauf verlassen, dass das auf jeden Fall wieder günstiger wird, denn die Preise werden hoch bleiben. Und wir haben ja hier, haben Sie eben auch nochmal gesagt, nur den Vergleich zum Vormonat. Und im Vergleich zu den zum Preisniveau von 2021 sind wir immer noch weit drüber. Und das ist wirklich das, womit die Menschen auch zu kämpfen haben, dass der Einkauf immer noch so teuer ist und sie einfach nicht mehr Geld in der Tasche haben.
Ja, und was ich gerade vorgelesen habe, sowohl die gesunkenen Preise als auch die gestiegenen, da handelt es sich ja letztlich um, ja, die Industrie würde sagen, um Rohstoffe. Ich habe nämlich im Grunde genommen einzelne Zutaten ganzer Mahlzeiten oder Zubereitungen genannt. Da ist jetzt nicht die Rede von Tiefkühlpizza, Kartoffelchips, einer Tüte Froster, Nudeln mit allem drum und dran, sondern nochmal, das sind die einzelnen Zutaten dafür, zu Hause alleine zu kochen oder eben frische Waren wie Milch. Wenn ich mir also ansehe, dass vor allem Öl, Zucker und Kakao gerade steigen und ich mir überlege, wo das überall drin steckt in fertig verarbeiteten Lebensmitteln. Ich frage Sie jetzt mal, täuscht mich das oder könnte es sogar sein, dass eben der Großteil dessen, was wir einkaufen, tatsächlich jetzt sogar noch im Preis steigen wird, trotz der Nachricht, dass manche Dinge sinken?
Ja, das kommt natürlich so ein bisschen auf den eigenen Verbraucherpreisindex an. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie verhalte ich mich? Backe ich immer selber? Dann werde ich natürlich die gesunkenen Mehlpreise jetzt merken. Nutze ich nur Milch und nicht zum Beispiel verarbeitete Milchprodukte, auch das werde ich dann merken. Aber wenn ich mich hauptsächlich von Produkten ernähre, die hochverarbeitet sind und wo dann diese Preissteigerungen bei Zucker, bei Kakao, bei Öl zum Beispiel reinspielen, dann wird das wahrscheinlich immer noch teurer. Und von daher kommt es immer ganz drauf an, wie ich mich verhalte. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass diese Entspannung jetzt wirklich stark ist. Ich glaube, die Preise bleiben jetzt erstmal so. Experten gehen auch davon aus, sie könnten noch ein kleines bisschen steigen und dann irgendwann quasi auf diesem Niveau bleiben. Denn gerade die Markenhersteller merken, wenn sie die Produkte jetzt noch teurer machen, dann werden sie nicht mehr gekauft. Wir haben jetzt auch schon gesehen, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Handelsmarken gegriffen haben, also zu diesen sogenannten No-Name-Produkten, einfach weil die zwar auch im Preis gestiegen sind, aber nicht so stark. Und man muss ja auch sagen, qualitativ sind die in der Regel etwa genauso gut. Sie schneiden regelmäßig in den Tests auch so gut ab wie die Markenprodukte. Und da müssen natürlich auch die Markenhersteller gucken. Die hatten ja jetzt gerade noch mal höhere Gewinne. Der würde dann irgendwann natürlich nicht mehr da sein, dieser höhere Gewinn, wenn alle zu den Handelsmarken rübergehen.
Ja, und der Einzelhandel nutzt ja gerne auch seine Handelsmarken als, ja, sagen wir mal, Munition in diesen Preiskämpfen mit den Marken, weil man nämlich sagt, hey, wir stellen selber unsere Schokoriegel her oder unsere Nudeln. Wir wissen, wie teuer die Rohwaren sind, um diese Produkte herzustellen. Das heißt, das Argument von euch Marken, eure Zutaten seien so viel teurer, da können wir nachvollziehen, das stimmt so nicht. Trotzdem frage ich mich jetzt, wenn ich mir diese aufgeschlüsselten Preissteigerungen oder Preissenkungen angucke, ist dann nicht doch was dran an der Argumentation der Hersteller, dass es eben nicht diesen Mitnahmeeffekt gibt, sondern dass man sagt, guckt doch hier diesen Monat, Zucker ist teurer, Öl ist teurer, Kakao ist teurer. Natürlich werden meine Schokoriegel, meine Marsriegel, meine Snickers, meine Milka, natürlich muss ich die teurer verkaufen. Und das zeigt doch, unsere Argumentation ist richtig und hier gibt es keine Gier, wie ja zum Beispiel der Edeka-Chef der Industrie vorgeworfen hat, sondern wir sind hier auch nur gefangen sozusagen in den Zwängen, die der Weltmarkt und die Weltmarktpreise uns auferlegen.
Also ich glaube, wie so oft liegt die Wahrheit so ein bisschen dazwischen. Denn natürlich sehen wir, dass zum Beispiel durch Missernten, gerade beim Kakao ist es so, dass wir da gestiegene Rohstoffpreise haben, einfach weil die Nachfrage höher ist als das Angebot. Das ist ganz normale Marktwirtschaft. Das haben wir bei einigen Rohstoffen. Aber wir wissen zum Beispiel auch, kaum begann der Ukraine-Krieg, sind auf einmal die Brotpreise gestiegen. Aber das Brot, was ich dann backe, das Getreide ist ja schon lange geerntet, muss man jetzt auch mal sagen. Das heißt, hier wurden die Preise schon erhöht, bevor überhaupt eine Situation da war, in der wir vielleicht eine Mehlknappheit hätten. Und ganz ehrlich, wir produzieren unser Brotgetreide auch hauptsächlich selber. Also von daher war da schon eine erwartete Knappheit und damit kompensieren natürlich auch sowohl Hersteller als auch Händler mögliche höhere Kosten und geben das schon mal gleich an Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Aber natürlich haben sie auch selber mit gestiegenen Rohstoffkosten zu kämpfen. Also ich habe gerade neulich einen Vergleich mit Schoko-Osterhasen gesehen. Die Eigenprodukte der Discounter, die sind um 50% teurer geworden. Also wirklich ein krasser Aufschlag. Ein Markenprodukt etwa um 30% und ein anderes Markenprodukt ist gar nicht teurer geworden. Also man sieht halt, dadurch, dass wir überhaupt keine Transparenz haben, wie kommen unsere Preise zustande, können wir auch gar nicht sagen, was ist wirklich gerechtfertigt und was nicht. Aber ich glaube auch, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Jeder guckt jetzt, wie er sich ein Stück vom Kuchen abschneiden kann, aber natürlich gibt es gestiegene Rohstoffpreise.
Ja, und wenn man sich selber einen Eindruck verschaffen möchte davon, wie undurchsichtig so eine Preisgestaltung ist, der kann jetzt ja mal nach Ostern einfach schauen, wie teuer so Schoko-Osterhasen auch von Marken jetzt sind, die nicht verkauft wurden. Und man kann sich ja überlegen, ob jetzt die Läden daran dann wirklich gar nichts verdienen, wenn die jetzt so viel billiger angeboten werden, ist auch schwer vorstellbar. Ich würde gerne nochmal mit Ihnen über eine Meldung sprechen, die ein paar Tage vor den jetzt vermeintlich sinkenden Lebensmittelpreisen kam. Denn es wurde veröffentlicht, dass wir in Deutschland mittlerweile in einer Situation sind, in der jedes 10. Kind in Deutschland von Armut betroffen ist. Während wir hier in so einem Podcast über Brotpreise beispielsweise sprechen, die offensichtlich ohne jede Not erhöht wurden, sehr frühzeitig. In welcher Verantwortung sehen Sie da insgesamt Hersteller und Handel für etwas Milderung hier zu sorgen, egal wer in Anführungszeichen letztlich schuld ist an den Preisen? Denn mir scheint das Problem mittlerweile so groß zu sein, dass man, glaube ich, mit dieser Verantwortung Hin- und Herschieberei letztlich nicht weiterkommt und vielleicht das auch erstmal beiseite stellen müsste.
Ja genau, wir sehen ja diese Verantwortungshin- und Herschieberei. Niemand möchte den schwarzen Peter haben. Niemand möchte schuld sein, wenn Lebensmittel teurer sind. Denn es könnte ja dann auch dazu führen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher den Händler oder den Hersteller bestrafen, indem sie da gar nicht mehr einkaufen gehen. Natürlich ist der Handel in Deutschland ein bisschen besonders anders als in anderen Ländern. Wir haben eine Sektoruntersuchung vom Bundeskartellamt und die sagt, dass die großen vier 85% des Marktes beherrschen. Und diese Untersuchung ist schon ein bisschen länger her.
Die großen vier sind dann Edeka, Rewe, Aldi und Lidl.
Genau. Also die großen Konzerne, zu denen gehören dann nochmal andere Marken, ne? Also dass die sich unter sich 85% des Marktes aufteilen. Und in der Zwischenzeit gab es auch schon weitere Übernahmen. Von daher ist es wahrscheinlich noch mehr. Wir reden ja immer davon, dass wir kein Monopol haben dürfen. Hier haben wir jetzt vier große am Markt. Da braucht man ehrlich gesagt gar keine Preisabsprachen, um die Preise nach oben oder nach unten gleichzeitig zu regulieren. Man muss einfach nur mal beim Konkurrenten einkaufen gehen. Also von daher ist das natürlich eine Marktsituation, die immer schädigt. Je weniger Wettbewerb ich am Markt habe, desto weniger werden auch natürlich günstigere Preise wahrscheinlich weitergegeben. Und das gerade weil wir diese Konzentration haben, haben die natürlich auch eine Verantwortung, dass wir die Lebensmittel zu bestimmten Preisen bekommen. Man muss aber natürlich auch sagen, Lebensmittel waren in Deutschland immer sehr, sehr günstig im Gegensatz zu anderen Ländern. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und wir haben jetzt auch gestiegene Lohnkosten durch gestiegenen Mindestlohn, was natürlich im Sinne des Gemeinwohls auch super ist, dass wir etwas mehr für unsere Arbeit bekommen. Aber natürlich haben wir gleichzeitig die hohe Belastung durch Mieten und anderes. Also das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, der Handel und auch die Hersteller haben eine große Verantwortung und die müssen sie auch ja wirklich verantwortungsvoll umsetzen und nicht einfach immer schauen, wo sie selber noch genug Gewinn machen können. Natürlich muss aber auch die Politik überlegen, müssen wir da eingreifen oder nicht, gerade weil wir diese Konzentration am Markt haben.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann fällt mir immer wieder ein, worüber wir während der Corona-Lockdowns gesprochen haben, nämlich, dass diese Supermärkte und Discounter, und Sie sagen ja gerade, 4 Stück davon beherrschen 85% des Marktes. Dieser Lebensmitteleinzelhandel war systemrelevant. Also so wie Polizei, Feuerwehr und Lehrerinnen und Lehrer und natürlich Krankenhäuser waren diese komplett selbstverwalteten, privatwirtschaftlich orientierten Unternehmen systemrelevant und gleichzeitig natürlich in keiner Weise so kontrolliert von diesem System, für das sie relevant sind, wie die anderen eben genannten. Täuscht das oder herrscht da tatsächlich so eine gewisse, ja, ich will fast sagen, Narrenfreiheit? Denn letztlich scheint es ja schon so zu sein, man hat nicht nur diese Systemrelevanz verbrieft bekommen, sondern man kann auch tatsächlich machen, was man möchte. Die Preise steigen, ja, und die Menschen werden ja trotzdem kommen und etwas einkaufen. Ich erlebe das auch sehr häufig als Reaktion auf meine Fernsehbeiträge, aber auch auf diesen Podcast, dass Menschen sagen, das war ja total interessant, wusste ich nicht, schön, dass du das aufgedeckt hast, aber ich muss ja trotzdem weiter einkaufen. Ich kann das ja nicht sein lassen. Ich muss ja weiter einkaufen. Und da ist ja auch was dran.
Total. Also ich muss jetzt auch sagen, ich merke das auch an mir selber. Ich nicht nur in meinem Einkaufsverhalten. Klar, ich muss irgendwo einkaufen gehen, aber auch in meiner Arbeit, dass ich mal denke, naja, es sind halt die Preise. Was sollen wir denn da jetzt machen? Natürlich ist der Staat dann aber auch gefragt. Das können wir gleich nochmal genauer machen. Aber ich glaube, Verbraucherinnen und Verbraucher unterschätzen oft so ein bisschen ihre Marktmacht. Natürlich ist das dann schwierig. Wir müssten dann alle konzertiert bestimmte Sachen machen. Aber es gibt ein gutes Beispiel, wo Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Macht im Markt wirklich genutzt haben. Und das sind die Käfigeier, die früher verkauft wurden. Es gab früher diese lose verkauften Eier, kennt man ja. Die haben eine Kennzeichnung 0, 1, 2. Das findet man auch im Supermarkt. Und die 3, die gibt es nicht mehr im Handel. Einfach, weil die Verbraucher es nicht kaufen wollten, weil sie wussten, Käfighaltung, das wollen wir irgendwie nicht. Und da waren die Verbraucher viel schneller als der Gesetzgeber. Die Käfighaltung, die ist noch gar nicht komplett abgeschafft in Europa. Das ging so schrittweise. Wir haben aber auch noch Käfighühner in Deutschland. Aber die Verbraucher kaufen das nicht. Und genau deswegen findet man diese Eier gar nicht mehr im Einzelhandel. Okay. Einfach, weil sich alle einig waren, die wollen wir nicht mehr. Und dann listet der Handel das eben auch aus. Das heißt, man könnte natürlich auch konsequent sein und sagen, die Hersteller, bei denen die Preissteigerungen so krass sind, die meiden wir jetzt alle mal. Oder die Hersteller von den Muggelpackungen, also von den Packungen, wo die Verpackung gleich geblieben ist, der Preis gleich und einfach weniger drin. Wenn man das konsequent machen würde, könnte man selber auch etwas dagegen tun, aber ist natürlich schwieriger, als wenn der Handel selber was machen würde oder vielleicht der Staat eingreifen.
Ja, wer mehr zu den Mogelpackungen wissen möchte, der kann sich gerne mal Episode 2 hier von Radikal und Reduziert anhören. Da habe ich mit Mr. Mogelpackung, Ihrem Kollegen Armin Vallee, ja sehr lange über diese Fälle gesprochen, über das Vorgehen der Industrie. Ich würde gerne nochmal auf das Beispiel der Eier aus Käfighaltung zurückkommen. Sie sagten ja, die Verbraucherinnen und Verbraucher waren schneller als der Staat in ihrer Kaufentscheidung. Dazu gehört aber natürlich auch, dass man überhaupt weiß, es gibt da einen Unterschied. Ich habe eine Alternative, ich kann sie auch nutzen. Das heißt, diese gute Idee musste sich rumsprechen. Und da sind dann natürlich dann unter anderem auch Medien gefragt und Journalismus. Deswegen mal die offene Frage, auch ganz selbstkritisch notfalls, haken wir Journalisten denn genug nach, was diese Preisthematik der letzten Jahre angeht? Fragen wir hart genug nach bei Konzernen und Lebensmitteleinzelhandel oder lassen wir uns da auch tendenziell zu sehr einlullen, mal von der einen Erklärung und mal von der anderen? Also siehe solche Überschriften wie jetzt eben in dieser Woche, der Supermarkteinkauf wird günstiger.
Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Das war jetzt so ein bisschen, ja, das ist eine gute Nachricht und da kann man schnell einen Artikel draus machen, ist super, aber es trifft die Situation der Verbraucher nicht. Man könnte jetzt natürlich auch losgehen und zeigen, was macht das überhaupt mit dem Einkauf der Verbraucher? Ist da irgendwas geändert? Und ich glaube, wir werden rausbekommen, da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Gut, es hat jetzt wahrscheinlich niemand mehr die Kassenbons von 2021, aber in dem Vergleich wird es auf jeden Fall schlecht aussehen. Da sind die Preise dann immer noch sehr hoch. Also ich finde, gerade zu den Preisen ist sehr viel gelaufen und es wurden auch natürlich die Händler oder auch die Hersteller interviewt. Das finde ich schon sehr gut. Aber die Frage ist natürlich auch immer, sagen Sie genau das, was wir jetzt brauchen, um diese Transparenz zu haben? Das würde ich natürlich anzweifeln. Aber natürlich geht da immer noch mal mehr. Man könnte, wie gesagt, dieses Milchbeispiel aufgreifen und natürlich auch noch mal den Staat herausfordern und sagen, warum haben wir das nicht? Warum wissen wir nicht für alle Lebensmittel, wie die Preisbildung ist? Und gerade wenn man sieht, das haben die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen mal ganz gut erfasst. Es gab in einer Woche in einem Supermarkt einen Blumenkohl für 99 Cent und in einem anderen für 4,99 €. Da sieht man, das kann irgendwie auch nicht wirklich begründet werden.
Ja, das habe ich selber erlebt zu Beginn dieser Preissteigerungen, als ich nämlich wegen der von Ihnen anfangs angesprochenen Gemüsegurken, den Gemüsegurken hinterhergereist bin von Kiel bis nach Holland und Belgien. Und unterwegs, lustigerweise ausgerechnet in der Nähe der holländischen Grenze, war der Preis dann nochmal höher als für die Gurken aus den Niederlanden in Schleswig-Holstein. Und vor Ort, die Produzenten in Belgien und Holland waren gar nicht so begeistert davon, dass wir spontan mal nachgefragt haben, wie dann die Preise zustande gekommen sind und wollten darüber auch nicht sprechen. Das heißt also, ich weiß aus eigener Erfahrung, es gab die Versuche, dahinter die Kulissen zu blicken. Es war so eine Mischung aus gut formulierten Stellungnahmen von Lebensmitteleinzelhandel und Herstellern und teilweise Produzenten. Aber ich bin bei meinen Recherchen auch immer wieder auf Experten getroffen, die selber die Hände gehoben haben und gesagt haben, zurzeit blicken wir nicht durch. Wir wissen nicht mehr, wer die Wahrheit sagt, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht, ob alle die Wahrheit sagen. Wir können das erst mit womöglich einigen Jahren Abstand analysieren, was überhaupt gerade vor sich geht. Rechnen Sie denn noch damit, dass wir irgendwann mal tatsächlich eine Nachricht haben, wie Unternehmen XY hat jetzt hier ganz klar nachgewiesen, sich die Taschen voll gemacht mit falschen Begründungen?
Das ist natürlich wirklich schwierig, weil so viel Einblick in Geschäftspapiere, die bekommt man ja in der Regel nicht. Und wenn, bräuchten wir vielleicht nochmal so ein paar Maßnahmen, die der Staat auch ergreifen könnte. Das fände ich nochmal sinnvoll, dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, das sind jetzt halt die Preise, da können wir nichts machen, denn wir sehen ja, dass es den Menschen schlecht geht. Zum Beispiel gibt es in Israel eine Pflicht, dass die Preise für Lebensmittel veröffentlicht werden, online. Da denkt man natürlich, ah, das könnte natürlich auch negativ sein, da könnte natürlich auch das eine Unternehmen schauen, sagen, ah, guck mal, die machen das teurer, das können wir jetzt auch. Aber es hat am Ende dazu geführt, dass die Produktpreise eher gefallen sind, nämlich um 4-5%. Und dass gerade die teuersten Lebensmitteleinzelhändler ihre Preise gesenkt haben. Das wäre natürlich toll. Und gerade diese Preisschwankungen, die wurden um 50% gesenkt. Und am Ende hatte die israelische Bevölkerung im Schnitt $27 pro Monat mehr in der Tasche. Das heißt, das wäre natürlich was der Staat nochmal fördern könnte, diese Transparenz. Und dann, glaube ich, hätten wir auch gar nicht damit zu kämpfen, dass einzelne Unternehmen das bestimmt super machen und bestimmt auch gar nicht groß die Preise weitergeben und andere Unternehmen sich vielleicht wirklich die Taschen vollstecken. Ich will hier nicht alle über einen Kamm scheren. Ich denke, es gibt von allem etwas. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten des Bundeskartellamts, nochmal eine Sektoruntersuchung durchzuführen. Und es gibt auch Möglichkeiten des Staates. Klar, das wären krasse Eingriffe. Aber zu sagen, wenn Sie erkennen, dass da Dinge vor sich gehen, die einfach gegen unser Wettbewerbsrecht zum Beispiel verstoßen würden, dass Sie da Maßnahmen machen können. Also dass zum Beispiel Betriebe wirklich ihre Unterlagen offenlegen müssten. Das, was wir jetzt immer haben als Betriebsgeheimnis, diese ganzen Zeilen sind Betriebsgeheimnis, da könnte das Bundeskartellamt auch sagen, das muss offengelegt werden unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich finde, da ist noch nicht alles ausgeschöpft. Und ja, wo wir wissen, dass einfach immer mehr Menschen arm sind, sollte darauf geachtet werden, dass sie sich wenigstens Lebensmittel leisten können.
Was glauben Sie denn, warum greift der Staat und manche Ämter, die wir dafür haben, noch nicht zu diesen Maßnahmen, die ja sozusagen in der Schublade liegen, die man nutzen könnte? Was muss denn noch passieren?
Naja, es ist nun mal, wir leben in der Marktwirtschaft. Das ist gewählt, wir haben das. Und natürlich wären das dann krasse Eingriffe. Und davor scheuen sich ja auch viele. Wir hören ja auch immer wieder, der Markt regelt das von alleine. Aber ich glaube, im Moment regelt der Markt das einfach nicht mehr von alleine. Also er mag einiges regeln, aber dabei fallen einfach viele Bürger hinten runter, die sich einfach die Lebensmittel nicht mehr leisten können. Ich weiß nicht, wann jetzt endlich mal der Zeitpunkt gegeben ist, aber vor allem, wenn die Zahlen immer mehr steigen. Gerade Kinderarmut ist ein großes Problem. Vor ein paar Jahren hieß es, wir vermuten, dass so und so viele Kinder arm sind. Jetzt wissen wir es. Und also, ja, ich denke, der Zeitpunkt war eigentlich sogar schon. Und wir freuen uns auf Initiativen, die mal gegen so etwas vorgehen oder wenigstens Transparenz schaffen.
Gut, und dann kommen wir jetzt hier zu unserer Rubrik, die uns dann hoffentlich dazu bringt, demnächst trotz allem und in dieser Lebensrealität einigermaßen sinnvoll und sparend einzukaufen. Und die geht so, die Rubrik.
Tja, und was jetzt?
Frau Schautz, und was jetzt? Solange der Staat noch nicht eingreift und die Preise nicht wie von Zauberhand von selbst sinken, müssen wir weiter einkaufen? Egal ob Supermarkt oder Discounter, was sind Ihre, ich habe sie eingangs genannt, Oldschool-Tipps, die auch heute noch sehr praktisch sind und sofort anzuwenden?
Ja, es gibt natürlich so Oldschool-Tipps und da muss ich sagen, das habe ich früher selber lange nicht gemacht, eine Einkaufsliste zu schreiben. Aber heutzutage macht man das ja eher im Handy, ist natürlich auch einfacher und gerade wenn man in Partnerschaften oder in Familien einkauft, kann man auch so eine gemeinsame App nehmen, wo dann Sachen auf der Einkaufsliste stehen. Aber bevor ich die schreibe, erstmal kontrollieren, was habe ich denn vielleicht noch im Vorrat? Denn es ist nichts ärgerlicher als Lebensmittel, die dann doch, weiß ich nicht, 3 Jahre im Vorratsschrank vergessen werden, dann muss ich sie irgendwann vielleicht doch entsorgen. Und das ist natürlich gerade jetzt bares Geld, was ich in die Tonne werfe. Und der Trick an dieser Einkaufsliste ist, sie erstens in der Reihenfolge zu schreiben, wie ich durch den Supermarkt gehe und dann auch nicht mehr zu kaufen als das, was da draufsteht. Denn wir wissen, gerade diese Impulskäufe, der Supermarkt ist ja darauf angelegt, dass wir Impulskäufe machen. Rote Preisschilder, Aktionspreise, Discount billig oder ähnliches. Das soll ja dafür sorgen, dass wir mehr kaufen, als wir eigentlich brauchen und Dinge, die wir nicht geplant haben. Davon werfen wir aber leider dann auch viel in den Müll und das ist schlecht für die Umwelt und gerade natürlich super schlecht für den Geldbeutel. Das sollte man als erstes ausprobieren. Ich sage aber mal, die meisten, die sowieso schon auf jeden Cent gucken müssen, den Trick kennen sie schon. Dann ist aber ganz, ganz wichtig, das merkt man gerade am Käseregal zum Beispiel, auf Grundpreise zu achten. Nie den Verpackungspreis vergleichen, sondern immer den Grundpreis, also den Preis pro Kilogramm. Das muss immer dran stehen. Und da kann man dann genau sehen, wo kriege ich jetzt am meisten für mein Geld, denn die Verpackungen sind ja alle völlig unterschiedlich groß. Gerade jetzt ist Ostern vorbei, da lohnt es sich natürlich, die reduzierten Schoko-Osterhasen zu kaufen. Aber vorher sollte man schon gut überlegen, Schokolade in Festtagsverpackung ist immer teurer. Also gerade für Weihnachten der heiße Tipp, lieber die normale Verpackung kaufen und nicht die Sonderverpackung. Das kann man auch selber hinbekommen. Gerade wurden ja auch die neuen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung veröffentlicht, die auch wieder sagen, na, vielleicht sollten wir nicht ganz so viel Fleisch essen. Nicht so viel Fleisch zu essen, wie wir es im Moment tun, schützt aber auch den Geldbeutel. Wenn ich zum Beispiel eine Bolognese-Soße koche mit Rinderhackfleisch, dann gebe ich für 4 Portionen, hat eine Kollegin von mir ausgerechnet, etwa 5,20 Euro aus. Wenn ich dafür die gleiche Menge rote Linsen verwende, dann gebe ich etwa 2,40 Euro nur aus für 4 Portionen Soße. Das ist natürlich ein krasser Preisunterschied, gut für die eigene Figur vielleicht sogar, auf jeden Fall für die Gesundheit und für die Umwelt und damit auch für den, ja, für den Geldbeutel. Das ist ja wunderbar im Moment.
Ist natürlich ein gutes Beispiel, was Sie gerade sagen. Es klingt natürlich für den passionierten Fleischesser oder jemand, der einfach seine Bolognese mag, wie eine absolute Zumutung. Jetzt sagt die Verbraucherschützerin mir, ich soll keinen Hack mehr kaufen, sondern rote Linsen. Für viele sicherlich eine ganz schreckliche Vorstellung, jetzt auf rote Linsen umzusteigen. Wie bricht man mit solchen Gewohnheiten?
Ja, also natürlich, vielleicht sollte man es dann auch nicht Bolognese-Soße nennen, sondern vielleicht Linsensoße, denn wenn das Gewohnte auf einmal anders schmeckt, ist immer schwierig. Wir müssen uns ja vielleicht auch mit unseren Gewohnheiten ein bisschen ändern, wenn wir uns da anpassen wollen. Und das geht ehrlich gesagt leichter, wenn ich es positiv formuliere, also vielleicht die super tolle Fitness-Soße, wie auch immer. Und es klappt auch meistens besser, wenn es ähnlich schmeckt. Und es gibt verschiedene Gewürze, die ich einsetzen kann, damit das so ein bisschen fleischiger schmeckt auch. Zum Beispiel geräuchertes Paprikapulver oder auch Sojasauce. Die haben so ein bisschen diesen Umami-Geschmack, der von Fleisch kommt. Und wenn es so ein bisschen schmeckt wie das gewohnte, ist es meistens einfacher. Und ich würde auch immer sagen, in kleinen Schritten. Wenn ich jetzt jeden Tag Fleisch gegessen habe früher, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ich esse nur noch einmal die Woche Fleisch. Das schafft keiner und dann will es auch keiner mehr umsetzen. Das kennen wir auch von den Neujahrsvorsätzen. Ne? Ich nehme jetzt gleich 40 Kilo ab, das wird nicht funktionieren. Das heißt, in kleinen Schritten umgewöhnen. Was auch ein super heißer Tipp ist, ist, sich Pausenverpflegung mitzunehmen, sei es für die Arbeit, sei es für Zugfahrten oder ähnliches. Denn so ein Wasser unterwegs kostet gerne mal 3-mal mehr als ein Wasser im Supermarkt und noch viel, viel mehr als ein Wasser aus der Leitung in der eigenen Trinkflasche. Und auch da kann man ja sagen, okay, heute kaufe ich mir das Brötchen vom Bäcker, aber mein Getränk, das fülle ich mir heute schon selber in die Flasche. In kleinen Schritten ist es immer einfacher, die dann auch zur Gewohnheit zu machen. Und das kann auch gut helfen.
Ich muss immer daran denken, es sind irgendwie so kleine Schritte in die Vergangenheit, weil was Sie da ja jetzt gerade nennen als Tipps, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern eigentlich, ich denke immer, das sind Dinge, die meine Oma automatisch gemacht hat. Also das war normal. Man kauft nicht unnötig eine einzelne Flasche Wasser. Fleisch kann man sich im Zweifel sowieso nicht jeden Tag leisten. Also ich wundere mich darüber, dass wir, wie es so weit kommen konnte, dass wir in kleinen Schritten hin zu etwas im Grunde sehr Naheliegendem kommen müssen, wenn wir diese Tipps beherzigen.
Naja, in den letzten Jahren hat sich ja einfach viel verändert. Gerade die Großeltern sind ja noch Kriegsgenerationen. Die wussten, wir haben gar nicht so viel Lebensmittel zur Verfügung. Die mussten ganz lange mit ganz wenig Geld auskommen. Und dann hat Deutschland einfach so einen Wandel durchgemacht. Ne? Wir hatten das Wirtschaftswunder und wir hatten in den letzten Jahren einfach nie große Probleme. Und deswegen war es auch in Ordnung, dass wir uns an dem immer größeren Angebot an To-Go-Verpflegung natürlich auch bedient haben. Das war so praktisch, das war so schnell. Wir haben ja heutzutage auch alle immer das Gefühl, ich habe gar nicht so viel Zeit, ich muss so viel arbeiten und dann nimmt man sich für Ernährung oft keine Zeit. Es lohnt sich aber und ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung, ich bin auch Mrs. Tupperbox oder Mrs. Ich habe mir mein Essen gemacht. Das schmeckt in der Regel auch echt besser als das, was man to go so bekommt, weil ich kann es ja genau an meine Bedürfnisse anpassen und dann ist es halt auch super günstig im Gegensatz zu dem, was ich kaufen kann. Also eigentlich ist dieser Weg zurück gar nicht so schlecht.
Also Einkaufsliste schreiben, sich natürlich vorher überlegen, was man braucht, um sich dann im Verlauf der Woche seine Mahlzeiten für zwischendurch auch schon selbst zu kochen, die einzutuppern und keine unnötigen vorgefertigten Nahrungsmittel kaufen. Und das läppert sich schon mal, sagen Sie.
Auf jeden Fall. Was auch noch helfen kann, es gibt ja jetzt viele Angebote für Lebensmittel, die man kaufen kann, die schon über das Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Das heißt, man kann sie aber in der Regel noch gut essen. Da gibt es Apps, die kann man sich runterladen und dann schauen, wo kriege ich heute eine günstige Tüte Obst oder Gemüse. Weil gerade Obst und Gemüse sind ja für viele Menschen, das weiß ich auch aus Gesprächen mit Verbrauchern, sehr, sehr teuer und sie sättigen halt nicht so gut. Die sagen dann, naja, wenn gegen Ende des Monats kein Geld mehr da ist, esse ich Toastbrot mit Käse. Das sättigt besser als ein Gurkensalat. Aber gerade da kann man oft noch Schnäppchen machen und die Lebensmittel sind noch gut und ich kann gleich noch was für die Umwelt tun. Das hilft auf jeden Fall. Ich finde aber an diesen Spartipps auch immer ein bisschen schwierig. Viele Menschen, wenn wir zu denen kommen, in Begegnungsstätten oder ähnlichem, die sagen, das mache ich schon mein ganzes Leben und ich kann mir überhaupt nichts leisten. Was soll ich denn da machen? Also ich finde, wir dürfen nicht nur Spartipps geben. Die sind wichtig, aber wir müssen auch Dinge von der Politik fordern. Wir müssen auch sagen, Mensch, im Moment geht es den Menschen nicht gut. Wir brauchen Einmalzahlungen gerade für Studierende zum Beispiel, die immer unglaublich wenig Geld haben, für Menschen, die Sozialleistungen empfangen. Und wir wissen zum Beispiel auch schon aus Berechnungen der Sozialverbände, der Satz des Bürgergeldes, der reicht nicht, um sich gesund zu ernähren nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ah nein, Sie haben es für Hartz IV ausgerechnet. So, jetzt kann man natürlich sagen, ach, Bürgergeld ist ja höher. Stimmt, 12%. Aber das passt dann auch wieder nicht mit den Preissteigerungen der Lebensmittel, die wir haben. Da sind wir auch mit dem Bürgergeld jetzt noch unter diesem Satz. Das heißt, da muss geschaut werden, dass das realistisch berechnet wird, dass gerade die Menschen sich auch gesund ernähren können. Denn nur mit diesen Spartipps, da läuft es gerade bei den Menschen mit geringem Einkommen eben nicht.
Wenn Sie das nochmal konkretisieren könnten, wie meinen Sie das mit nur die Spartipps nützen nichts? Es muss also auch das Bürgergeld erhöht werden gleichzeitig? Oder muss dazu auch noch wirklich eine Handreichung kommen, eine Ausbildung, wie man mit dem Geld am besten einkauft, was man einkauft, wie man kocht, wie man plant?
Also erstmal muss die Berechnungsgrundlage des Bürgergelds für Ernährung so angepasst werden, dass man sich auch wirklich theoretisch davon gesund ernähren kann. Und dann viele Menschen, die gering verdienen, haben schon Kompetenzen. Wie kann ich meine Mahlzeiten selber zubereiten? Manche aber auch nicht. Da muss man natürlich nochmal gucken, kann man das in der Schule integrieren? Das ist eine Möglichkeit. Oder kann man auch flächendeckend jetzt nochmal Kurse anbieten? Denn ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich bin schon die Generation, ich habe nicht mehr kochen gelernt in der Schule. Aber
absolut nicht. Nee, ne? Nicht in der Schule und nicht nachmittags.
Nee, genau. Also ich hatte zum Beispiel meine Mutter, die mir was gezeigt hat. Aber da haben auch heutzutage gar nicht mehr die Eltern immer die Zeit. Einfach weil heutzutage beide Elternteile arbeiten müssen und vielleicht ist ja auch nur ein Elternteil da, kann man ja gar nicht so sagen. Also von daher, glaube ich, brauchen wir eine Kombination. Aber wir dürfen nicht sagen, naja, die Menschen, die jetzt hier Bürgergeld haben, die sind nur zu faul zum Kochen, das würde man hinkriegen. Das schafft man im Moment vom Bürgergeld nicht. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten.
Ja, und wir reden natürlich jetzt zu Recht viel von Menschen, die Bürgergeld bekommen und die damit nicht mehr den Vorschlägen der Gesellschaft für Ernährung folgen können. Gleichzeitig, das merke ich an mir selber, ich glaube, dass viel mehr Menschen davon betroffen sind, wenn es um Gewohnheiten umstellen geht, dass auch die ganz schnell, mir würde es so gehen, an die Grenzen des eigenen Kochtalents beispielsweise stoßen oder ehrlich gesagt auch der Lust vorauszukochen, einzutuppern, einzufrieren und so weiter. Das heißt, die Preise sind mittlerweile so hoch, dass es uns alle angeht, aber es betrifft nicht mehr nur die Bürgergeldempfänger und Menschen an der Armutsgrenze.
Ja, das stimmt. Aber spannenderweise hat das ja auch schon so ein bisschen das Internet erreicht. Ne? Es gibt total tolle Tipps, wie man Meal Prep macht. Und gerade mit dem Wort Meal Prep ist es auch schon wieder viel angesagter. Es gibt Tutorials davon. Und dann macht es ehrlich gesagt auch ein bisschen Spaß, glaube ich, wenn man sich das mal anschaut. Es geht sehr schnell. Und es reicht ja vielleicht auch schon, sich 2, 3 Tipps mitzunehmen. Und also was ich immer merke, gerade vor einer anstrengenden Woche, mache ich das immer viel mit Meal Prep einfach, weil ich dann weiß, okay, das ist jetzt meine Pause heute, da habe ich mir extra Essen gemacht, was total lecker ist, was ich selber gekocht habe, das habe ich für mich gemacht. Ist so ein bisschen eigenes Wellness und vielleicht hilft das auch. Und ich glaube, im ersten Moment wird auch helfen, mal genau zu vergleichen, wie viel Geld habe ich denn heute gespart. Da freut man sich auf jeden Fall auch und das hilft ja auch, diese Gewohnheit beizubehalten.
Also was auf jeden Fall stimmt ist, ein Meal Prep für ein Gericht mit roten Linsen klingt viel cooler als nimm mal rote Linsen statt Hack.
Auf jeden Fall.
Das klingt tatsächlich besser, das funktioniert schon mal. Eine Sache würde ich gerne noch von Ihnen wissen. Es wird ja immer sehr viel, wenn es um Lebensmittel geht, auch über die Mehrwertsteuer gesprochen. Zuletzt ging es bei der Mehrwertsteuer zwar um die Gastronomie und Restaurants, wo sie ja wieder angepasst wurde. Wir haben in Deutschland aber ja die absurde Situation, dass wir im Supermarkt 2 unterschiedliche Sätze haben, 7% und 19%. Inwieweit wäre denn eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel auch eine Stellschraube, die Abhilfe schaffen könnte bei denen, wo es drauf ankommt?
Ja, also eigentlich sagt mein Herz ja immer, wir bräuchten eine grundlegende Mehrwertsteueränderung. Einfach, weil manche Sachen überhaupt gar nicht nachvollziehbar sind, wie sie denn sind. Also Pflanzendrinks zum Beispiel haben 19% und Milch hat 7%. Einfach, weil das damals in diesem Warenkorb war für die Grundnahrungsmittel und Pflanzendrinks gab es da noch gar nicht. Aber sie haben eigentlich dieselbe Funktion.
Also Pflanzendrinks, die unter anderem auch besser wären, im Sinne der Tiere, im Sinne von Klima auch, sind tatsächlich teurer als der Liter Milch.
Genau.
Wegen der Mehrwertsteuer. Zumindest die Mehrwertsteuer ist höher als auf die Milch.
Genau, die Mehrwertsteuer ist höher und das trägt natürlich dann auch zu einem höheren Preis da. Das ist natürlich, ne, für die Umwelt nicht so gut, fürs Tierwohl nicht so gut. Aber sie gelten eben als Getränke und Getränke haben den höheren Mehrwertsteuersatz. Aber wahrscheinlich müsste man da relativ viel ändern, weil manche Sachen sind auch, also gerade Süßigkeiten haben auch teilweise den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Ist auch nicht so richtig sinnvoll. Was auf jeden Fall helfen würde, damit Menschen sich gesünder ernähren können und was auch gleichzeitig gut für die Umwelt wäre, wenn die Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, also für Lebensmittel, von denen wir viel essen sollen und gerade bei Obst und Gemüse sagen ja die Menschen, das kann ich mir gerade nicht leisten und so eine Gurke sättigt mich nicht so, wenn wir den senken auf null, einfach um auch zu fördern, dass die Menschen das essen können. Und ja, wahrscheinlich müssen wir aber noch weitergehend weitere Reformen der Mehrwertsteuer uns anschauen, damit das überhaupt sinnvoll ist und auch zu unseren heutigen Bedürfnissen passt. Weil die Mehrwertsteuer, das ist ja einfach vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt worden und dann nicht wieder geändert. Aber das ist wahrscheinlich langfristig, deswegen fände ich es gut, wenn wir kurzfristig dort die Mehrwertsteuer senken.
Ja, und das wäre doch mal eine richtige Schlagzeile. 0% Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Dann wird der Lebensmitteleinkauf tatsächlich günstiger, spürbar, würde ich behaupten.
Na, ich glaube, es macht jetzt noch nicht so viel aus, aber wenn wir uns nach den Empfehlungen der DGE ernähren würden, dann würde es auch wieder noch mehr ausmachen. Einfach eine höhere Menge an Obst und Gemüse und das ist gleichzeitig auch ein guter Schutz vor Krankheiten. Und gerade jetzt, ne, wir kommen zum Sommer, haben wir ja auch eine riesen Auswahl an Obst und Gemüse und das sollten wir dann auch nutzen, weil gerade saisonales Obst und Gemüse ist dann auch wieder deutlich günstiger und jetzt schmecken die Erdbeeren halt auch leider noch nicht.
Die Erdbeeren, ne, die eine lange Reise dann aus Spanien hinter sich haben hier, ja, zu uns und dementsprechend auch noch teuer sind. Frau Schautz, vielen Dank für heute. Ich hoffe, wir sprechen dann in einigen Wochen oder Monaten spätestens nochmal, um zu gucken, ob denn Ihre Vorhersage eingetreten ist, dass die Preise jetzt noch ein bisschen steigen, aber wir dann ein Plateau erreichen oder wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin sehr gespannt und es bleibt natürlich dabei, bei Ihnen und bei mir, einkaufen müssen wir ja trotzdem. Von daher vielen Dank für Ihre Zeit heute und die wertvollen Tipps.
Sehr gerne.
Und in den Shownotes gibt es dann natürlich noch einige Links, unter anderem zu Apps, die Britta Schautz dann dort empfehlen wird, die dann beim Einkauf helfen, bei der Einkaufsliste, aber auch um zum Beispiel abgelaufene Lebensmittel zu bekommen oder welche, die nicht mehr verkauft wurden. Und nächste Woche Donnerstag geht's hier weiter und um die Folge nicht zu verpassen, gerne einfach den Podcast abonnieren, dann verpasst man im Grunde gar keine mehr. Auch nicht schlecht. Also, bis nächste Woche, danke Ihnen, tschüss!
Radikal und reduziert. Es ist nicht egal, was du wo einkaufst.